Ich möchte gern noch beten vor der Predigt. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst, dass du uns an der Hand hast. Du weißt, was wir brauchen, und wir danken dir für dein Wort, durch das du zu uns redest. Öffne du uns die Herzen und ermutige du uns. Amen. Heute haben wir ja einen speziellen Tag. Es ist Muttertag. Viele von uns durften in einer Familie aufwachsen oder sind jetzt gerade in einer Familie drin, wo ganz normal ist. Papa, Mama und dann noch 1, 2, 3 oder 4 Kinder, manche haben noch mehr Kinder. Und am Muttertag ist es häufig so, dass die Mütter dann etwas von den Kindern geschenkt kriegen. Also bei meiner Frau war das heute schon so, die wird schon ein bisschen beschenkt. Und das ist schön, wenn man in so guten Verhältnissen aufwachsen darf, wenn man in geordneten Verhältnissen aufwachsen kann. In der Predigt heute wollen wir uns mit einer Frau beschäftigen, die nicht in geordneten Verhältnissen gelebt hat. Und wir wollen uns mit Jesus beschäftigen, der genau dieser Frau begegnet ist. Wir lesen aus Johannes 4, ab Vers 5. Da kommt Jesus in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, also gegen 12 Uhr mittags war das. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritanische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Wenn wir mit einer Person zu tun haben, die einer anderen Glaubensrichtung angehört, die vielleicht auch noch ein Leben führt, das ganz und gar nicht der christlichen Ethik, der christlichen Moralvorstellung entspricht, und dann auch noch aufgrund von ihrem Lebensstil von ganz vielen anderen Leuten gemieden wird. Wie würden wir so einer Person begegnen? Was für Gedanken kommen uns da in den Sinn? Gehen wir so einer Person gegenüber vielleicht innerlich auf Distanz und denken, mit so einer Person lieber eine Kurve drum machen? Oder denken wir, die Person, die braucht Hilfe? Aber wenn ich ihr anfange zu helfen, das ist ja ein Fass ohne Boden. Ich lasse lieber meine Finger davon. Jesus begegnet genau so einer Frau. Die samaritanische Frau, die dort am Brunnen Wasser schöpfte, war so eine Frau. Und Jesus? Jesus geht ihr nicht aus dem Weg. Jesus war ja auf dem Weg von Judäa wieder nach Galiläa. Er war müde von der Reise. In Judäa, da hatte er einiges zu tun. Gerade im Kapitel vorne dran lesen wir vom Nikodemus. Der Nikodemus ist ja in der Nacht zu Jesus gekommen. Also in Judäa hat er auch die ein oder andere Nachtschicht eingelegt. Und jetzt eine lange Reise. Der Jesus, der war müde. Und jetzt begegnet er dieser Frau mit ihren vielen Problemen. Dieser Frau, die von anderen Leuten gemieden wird. Übrigens, es ist interessant, dass die Frau um die Mittagszeit Wasser schöpfte. Gerade um die Zeit, wo es eigentlich am heißesten ist, dort, wo man eigentlich Siesta macht. Die Frau wollte wahrscheinlich auch niemandem begegnen. Jemand, wo gemieden wird, dann, ja, das beruht ja dann auf Gegenseitigkeit, dann hat man dann Angst, Leuten zu begegnen. Und jetzt Jesus, als er diese Frau sah, da dachte er nicht, oh Schreck, ein Fass ohne Boden. Ich mache es lieber meinen Jüngern gleich, ich gehe auch einkaufen in die Stadt. Und nein, Jesus geht dieser Frau nicht aus dem Weg. Er hatte eine andere Einstellung zu dieser Frau wie alle anderen Leute. Er sah in dieser Frau einen Mensch, den Gott lieb hatte. Ein Mensch, der vor Gott wertvoll ist. Und Jesus wusste, diese Frau, die kann nützlich sein für das Reich Gottes. Diese Frau, die kann mir dienlich sein. Und tatsächlich, wir sehen es dann später in der Geschichte, diese Frau wird auch noch ganz nützlich für das Reich Gottes, für die Verbreitung vom Evangelium. Diese Frau, die wird nicht nur Jesus nützlich dadurch, dass sie ihm Wasser gibt, sondern noch in anderer Weise. Aber Jesus sah nicht nur diese Frau, dass sie wertvoll war, sondern Jesus sah auch, dass diese Frau etwas ganz dringend nötig hatte. Nämlich keinen, nicht zuerst veränderten moralischen Lebensstil. Jesus sah auch nicht, dass diese Frau in erster Linie eine psychologische Therapie nötig hätte, wo er den Selbstwert irgendwie steigert. Jesus sah auch nicht, die Frau, die braucht unbedingt ein neues soziales Umfeld, die sollte mal nach Judäa gehen oder so. Nee, Jesus sah, diese Frau, die hat lebendiges Wasser nötig. Lebendiges Wasser, das wissen wir aus Johannes 7, Vers 38, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist bekommen wir ja dadurch, wenn wir an Jesus Christus glauben. Zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, ihn als unseren Erlöser, als unseren Herrn annehmen, da bekommen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der ist für uns eine verändernde Kraft im Leben. Und Jesus sah, diese Frau, die braucht den Heiligen Geist. Sie braucht Veränderungen in ihrem Leben, von innen nach außen. Jesus formuliert ja in Vers 14, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis zum ewigen Leben quillt. Der Heilige Geist ist so eine wunderbare Gabe, eine Kraftquelle, die unser Leben hier auf der Erde andauert und hineinträgt bis ins ewige Leben. Eine lebensverändernde Kraft. Das hatte die Frau nötig und das haben auch wir nötig. Das haben auch die Menschen in unserer Gesellschaft nötig, bitter nötig. Eine verändernde Kraft in ihrem Leben. Sie brauchen den lebendigen Gott, sie brauchen den Heiligen Geist. Das ist ganz interessant, wenn man mal ein bisschen recherchiert, was die Leute alle so denken, was man nötig hat. so eine Organisation von Leuten ist ja die UNO. Und die UNO, die hat sich Gedanken gemacht, was für Ziele wollen wir bis 2030 erreichen. Und die haben sich einen Haufen guter Ziele gesetzt. Die haben sich zum Beispiel als Ziel gesetzt, Kampf gegen die Armut, ein gutes Ziel. Kampf gegen den Hunger, auch ein ganz gutes Ziel. Ich meine, ich bin nicht gerne hungrig. Der Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen, der Einsatz für gute Bildung, Zugang zu sauberem Wasser und dann gibt es noch ein paar mehr Ziele. Also es sind ganz gute Ziele. Aber ein Ziel haben sie nicht aufgeschrieben. Nämlich das Ziel, lebendiges Wasser den Menschen zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gläubige, die wir Jesus Christus kennen, die wir die Kraft vom Heiligen Geist kennen, die Kraft vom veränderten Leben, dass wir uns dafür einsetzen, dass dieses lebendige Wasser verbreitet wird. Unsere Mitmenschen in unserer Gesellschaft, die brauchen ja nicht in erster Linie einfach ein äußeres Wohlergehen. Das ist schön und gut, wenn es einem äußerlich wohlgehen darf, wenn man eine gute Bildung genießen kann und so weiter. Aber was nützt das, wenn man nicht die verändernde Kraft von innen hat? Wenn man nicht die verändernde Kraft von Jesus Christus, wenn man nicht den Heiligen Geist kennt? Und deshalb wollen wir dranbleiben, uns für dieses Ziel, für dieses wichtigste Ziel einzusetzen, Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus bekannt zu machen, dass Menschen die verändernde Kraft vom Heiligen Geist erfahren können. Und da wollen wir uns einsetzen, jeder an den Orten, wo Gott einen hingestellt hat. In der eigenen Nachbarschaft, in der Bekanntschaft, vielleicht auch am Arbeitsplatz. Der David hat vorhin diesen Flyer gezeigt von der AB Schweiz. Kannst du den gerade noch mal zeigen? Da gibt es einen Zettel, wo es draufsteht, worum es geht in dieser Aktion. Einer für einen. Dass wir für eine Person aus unserem Umfeld täglich beten. Dass die Person zu Jesus Christus finden. Und dass man es nicht vergisst, für wen man betet. Also wenn man täglich betet, dann vergisst man das eigentlich nicht. Da kann man es dann noch draufschreiben und in den Geldbeutel reinmachen. Und wenn man einkaufen geht und Geldbeutel zückt, da sieht man, oh, ich sollte ja noch beten. Ja, also das ist eine ganz gute Sache hier. Wir wollen uns mit unseren Begabungen, die wir haben, einsetzen, dass Menschen dieses lebendige Wasser finden, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Wir müssen nicht denken, ich muss es so machen wie der, sondern wir dürfen das so machen, wie wir sind, mit unseren Begabungen, an den Orten, wo Gott uns hingestellt hat. Bei der Begegnung von Jesus mit dieser Frau, da ist ganz interessant gewesen, er hat gesehen, sie braucht lebendiges Wasser. Und jetzt begegnet er ihr in einer sehr wertachtenden Haltung. Die Frau, die von vielen Menschen gemieden wurde und die selbst auch andere Leute mied, er begegnet ihr mit Wertachtung. Er sagt ihr indirekt, du bist wertvoll, du kannst mir nützlich sein. Nämlich indem Jesus ihr sagt, gib mir etwas zu trinken, du hast einen Wert. Du kannst mir nützlich sein. Er gibt ihr zu verstehen, du bist nicht jemand, der zu nichts taugt, sondern er gibt ihr zu verstehen, du bist wertvoll. Er hat eine positive Haltung der Frau gegenüber. Es ist ganz wichtig, dass wir, um Menschen zu erreichen, eine positive, eine wertachtende Haltung den Menschen gegenüber haben. Dass wir sehen, wir haben es mit Menschen zu tun, die Gott lieb hat. Und jetzt sagt Jesus ihr, du bist wertvoll, du kannst nützlich sein, aber zugleich sagt er ihr auch, und ich habe dir etwas ganz Wertvolles zu geben, nämlich lebendiges Wasser. Wie ging es mit dieser Begegnung weiter? Wir sehen ja, die Frau, die kommt nicht ganz so draus, was Jesus da mit dem lebendigen Wasser so meint. Und jetzt heißt es hier ab Vers 16, Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Es ist interessant. Jesus hält der Frau jetzt nicht einen theologischen Vortrag über die Bildsprache der Bibel vom Heiligen Geist mit lebendiges Wasser, was das alles so zu bedeuten hat und so, sondern Jesus konfrontiert sie mit der Wahrheit, mit ihrem sündigen Lebensstil, wo nicht gerade so vorbildlich war, mit ihrem Lebenswandel. Übrigens, die Heilige Schrift, die fordert uns genau auch dazu auf, dass wir den Menschen die Wahrheit sagen, auch die unbequeme Wahrheit, dass wir die Sünde als Sünde auch benennen. In Kolosser 4, Vers 6 heißt nämlich, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Also die Wahrheit, die dürfen wir nicht verschweigen, aber freundlich, in Liebe, die Wahrheit in Liebe sagen. Genau das macht Jesus ja hier. Erst hat Jesus das Vertrauen der Frau gewonnen und jetzt sagt er ihr die Wahrheit in Liebe. Ist interessant, er sagt, du hast die Wahrheit gesagt. Du hast die Wahrheit gesagt, das ist sehr wertschätzend. Er sieht, die Frau, die will eigentlich gut und richtig leben. Die will die Wahrheit sagen, aber sie kann es irgendwie nicht, weil sie den Heiligen Geist nicht hat. Sie hat nicht die Kraft und deshalb braucht sie den Heiligen Geist. Und genauso wie Jesus dieser Frau begegnet ist, wollen wir auch unseren Mitmenschen begegnen. Die Wahrheit sagen, aber die Wahrheit immer auch in Liebe sagen. Und jetzt war es so, Jesus konnte das als normaler Mensch ja gar nicht wissen, dass die Frau schon 5 Männer hatte und der, den sie jetzt hatte, nicht ihr Mann war. Von sich aus menschlicher Weise konnte Jesus das nicht wissen. Die Frau erkannte, bei Jesus musste etwas besonders sein. Wir lesen weiter ab Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Worte allgemein zu den Samaritanern sagen und auch zu ihrem Glauben. Die Samaritaner, die waren ein Mischvolk von Juden und Heidenvölkern. 722 vor Christus, da wurde ja das Nordreich von Israel von den Assyrern erobert. Und die Assyrer, die haben das häufig so gemacht, dass sie Leute, die Völker, wo sie erobert haben, deportiert haben in ein anderes Land, entwurzelt haben und dort in dem Land dann wieder andere Völker angesiedelt haben. Und so haben sie das auch mit dem Nordreich Israel gemacht. Ein Teil der Bevölkerung ist natürlich dort geblieben, aber einige sind weg, deportiert worden und andere Völker sind eingesiedelt worden im Nordreich Israel. Und so entstand ein Mischvolk von Juden und nicht Juden. Zwischen den Juden in Judäa, also im Südreich von Israel, und da den Samaritanern, da kam es in der Folge immer wieder zu Spannungen. Also die einen haben gesagt, die sind überhaupt nicht richtig gläubig, und ja, da fühlt man sich dann auch nicht so wohl dabei. Und dann ist es so gewesen, dass die Samaritaner vom Nordreich Israel sich um 350 vor Christus einen eigenen Tempel gebaut haben, nämlich auf dem Berg Gerazim. Übrigens, das war gar nicht ganz so abwegig, dass sie sich da ein eigenes Heiligtum gebaut haben. Denn im 5. Buch Mose, Kapitel 11, da lesen wir im Vers 29 folgendes: Und wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen auf dem Berg Gerizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. Also da haben sie es abgeleitet, auf dem Berg Gerizim, da dürfen wir uns einen Tempel bauen, wobei hier steht nur den Segen sprechen, nicht einen Tempel bauen. Genau. Jedenfalls haben sie dort ein Heiligtum sich errichtet, aber dieses wurde dann rund 250 Jahre später zerstört, 111 vor Christus. Und die Samaritaner, die hatten ganz gleich wie die Juden auch die 5 Bücher Mose als Glaubensgrundlage. Es gibt da ganz kleine Abweichungen, aber grundsätzlich hatten sie die gleiche Glaubensgrundlage, die Tora, die 5 Bücher Mose. Und sie haben genau wie die Juden geglaubt, es kommt einmal der Messias. Sie erwarteten den Messias. Also diese Hintergrundinformationen sind für uns noch wichtig zu wissen, wenn wir uns weiter über diesen Dialog von Jesus und der Frau Gedanken machen. Wir sehen da nämlich was Interessantes. Eigentlich hätte Jesus in ein Streitgespräch hineingehen können, wie man richtig Gott anbetet, wo man Gott richtig anbetet, Gerizim oder Jerusalem und so. Aber Jesus lässt sich gar nicht auf diese theologischen Streitereien ein, die Samaritaner und die Juden so beschäftigt haben, sondern Jesus geht zum Zentralen. Jesus sagt, das Zentrale ist, dass man an den Messias glaubt. An den Messias glaubt, das ist das Zentrale. Und er sagt der Frau auch, wer dieser Messias ist. Ich bin's, Edith. Glaube an mich. Er sagt ihr, was das Zentrale ist. Das, was das Fundament vom Leben ist. Das, wo man drauf aufbauen kann. Ganz wichtig für uns. Für unser Zusammensein in der Gemeinde. Aber auch für unsere Begegnung anderen Menschen gegenüber. Das Zentrale sind nicht theologische Meinungen über dieses und jenes, über Musikstil und alles Mögliche, sondern das Zentrum ist der Glaube an Jesus Christus als den Messias, dass er der Retter ist. Wir dürfen ruhig hier und da ein bisschen anderer theologischer Meinung sein. In der Arbeiter haben wir auch unsere Positionspapiere und eine bestimmte Auslage. Das vereinfacht das Zusammensein in der Gemeinde. Aber gerade wenn wir uns mit anderen Christen auch zusammentun oder unterwegs sind, da müssen wir nicht über alles 100% gleicher Meinung sein. Aber in allem müssen wir uns gleicher Meinung sein, nämlich im Zentrum. Dass Jesus der Messias ist. Und auf diesem Fundament kann weitergebaut werden. Und wenn wir Menschen zu Jesus Christus führen, da müssen wir beim Zentrum anfangen. Da dürfen wir nicht bei den hinterletzten theologischen Fragen anfangen, sondern die Menschen immer zu Jesus führen, dass sie glauben, Jesus ist auch mein Erlöser und Jesus soll auch mein Herr sein. Und auf diesem Fundament kann man aufbauen. Weil wo die Menschen Jesus Christus in ihrem Leben aufnehmen, da bekommen sie eins, lebendiges Wasser. Die Kraft zum veränderten Leben. Und das ist ganz wichtig. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. In unserer Begegnung mit unseren Mitmenschen, dass wir nicht zuerst anfangen bei ihrem moralischen Lebensstil und Lebenswandel und dann versuchen, ihr Verhalten zu verändern. Auch nicht, dass alle Glaubensfragen erst geklärt sein müssen, bevor man zum Zentrum kommt, sondern dass wir mit dem Zentrum anfangen. Das Zentrum muss geklärt sein. Jesus Christus, er muss klar sein. Er muss im Leben von einem Menschen sein. Und alles andere, das kommt dann mit der Zeit schon auch noch. Die zweitrangigen Fragen dürfen wir nicht zu erstrangigen Fragen machen. Das ist in der Begegnung mit unseren Mitmenschen ganz wichtig. Das ist für unser Zusammensein in der Gemeinde ganz wichtig. Und das ist auch für unser persönliches Leben ganz entscheidend. Dann dürfen wir uns nicht an so vielen Regeln und Gesetzen und überall aufhalten, wenn das Zentrum nicht stimmt, sondern dass Jesus im Zentrum unseres Lebens ist. Das muss uns immer wieder zuvorderst sein. Ja, dass das Zentrum bleibt, ist mir eigentlich das wichtigste Anliegen. In der Begegnung von Jesus und der Samariterin, da lesen wir weiter. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und dann weiter ab Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samaritaner an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben es selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Gewaltig, was durch diese Frau geschehen ist. Eine Frau, die wir so im ersten Augenblick als Problemhaufen degradieren würden, irgendwie ihr gern aus dem Weg gehen würden. Sie wird quasi zu einem Ausgangspunkt von einer Erweckung. Gewaltig. Sie wird von Jesus Christus verändert. Sie trinkt von dem lebendigen Wasser, hat daher eine Veränderungskraft in ihrem Leben. Und das merken die Menschen um sie herum. Da ist plötzlich eine Frau, die kann zu ihrem Fehlverhalten stehen. Die geht den Leuten nicht mehr aus dem Weg, sondern sie kann auch auf die Leute zugehen. Und dadurch, dass sie Jesus als den Messias kennengelernt hat, hat sie ein Zentrum im Leben. Sie hat einen Boten im Leben. Wahrscheinlich hat sie immer ihren Boten im Leben gesucht, bei den verschiedenen Männern, wo sie gesucht hat, aber hat den nicht gefunden. Und jetzt hat sie ein Lebensfundament. Sie hat einen Boten für ihr Leben gefunden, wo sie aufbauen kann. Und das muss eine unglaublich verändernde Ausstrahlung gehabt haben bei dieser Frau, wo die Menschen um sie herum kennengelernt hat, wo die Menschen um sie herum auch wahrnehmen konnten. Weil sie das nun hatte, konnte sie für viele Menschen zum Segen werden. Ja, Der Glaube an Jesus Christus hat wunderbar verändert. Von Jesus und der Samariterin können wir viel lernen. Auch Menschen, von denen wir glauben, die sind nicht offen fürs Evangelium. Die leben so einen kuriosen Lebensstil, den gehen wir lieber aus dem Weg. Da wollen wir nicht die Hoffnung aufgeben, sondern sehen, wenn sie lebendiges Wasser trinken, kann Gott Großes mit ihnen tun. Wir wollen unseren Mitmenschen nicht mit Vorverurteilungen begegnen. Und ganz wichtig, was wir gesehen haben bei dieser Begegnung ist, zentral ist, dass das Zentrum bleibt. Nicht zuerst der veränderte Lebensstil, nicht zuerst die Klärung von bestimmten theologischen Fragen, sondern zuerst das Zentrum, dass Jesus in das Leben von einem Menschen hineinkommt, dass der Mensch lebendiges Wasser bekommt und dann kann Veränderung geschehen. Wichtig ist, wir dürfen die Konfrontation mit der Wahrheit nicht scheuen. Das ist gesund, wenn das, was Sünde ist, ans Licht kommt und bereinigt werden kann. Aber wir wollen es nicht aus einer gesetzlich verurteilenden Haltung machen, sondern wollen das in der Haltung der Liebe tun. Die Wahrheit in Liebe sagen. Wenn wir sehen, was aus der Frau geworden ist, eine Erweckung, da dürfen auch wir voller Hoffnung sein für unsere Gesellschaft. Manchmal, da haben wir den Eindruck, nichts mehr. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so wie Gott diese Samariterin gebraucht hat, so dürfen wir auch voll Hoffnung sein, dass Gott heute noch großartige Veränderungen bewirken kann. Unsere Aufgabe ist es, uns einzusetzen für die Verbreitung von lebendigem Wasser. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass bei dir kein Ding unmöglich ist. Du hast diese Frau verändert und hast sie zum großen Segen gebraucht. Hilf du uns, Menschen zu sein, die lebendiges Wasser verbreiten, die sich dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an dich finden dürfen und so Veränderungen in ihrem Leben erfahren. Zeig du uns, für welche Leute wir konkret beten sollen, für welche Leute wir uns konkret einsetzen wollen und schenk du uns offene Türen. Amen.